Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Walter Dürr zu Ihnen und sein Pfingstpredigtthema lautet »Kein vergebliches Warten in Jerusalem«. Doch vorher hören Sie eine Schriftlesung sowie ein Instrumentalstück. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Die Botschaft über das pfingstliche Geschehen wird uns heute Morgen von Walter Dürr weitergegeben. Ich lese aus Apostelgeschichte 1, die Verse 4 und 8 und dann anschließend aus Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Und es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens und Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weins.
Pfingsten, die Bezeichnung, ist griechischen Ursprungs und heißt also im Griechischen Pentekoste. Es bedeutet der 50., also der 50. Tag nach Ostern. Wir können auch sagen, dem jüdischen Passafest, also Ostern, das jüdische Passafest. Auf dieses Ostergeschehen greift Petrus in seiner Pfingstpredigt mit folgenden Worten zurück. Kapitel 2, 22 bis 24, da sagt er zu den Juden: Ihr Männer von Israel, höre diese Worte, Jesum von Nazareth, den Mann von Gott unter euch mit Taten und Wundern und Zeichen erwiesen, welche Gott durch ihn tat unter euch, wie denn auch ihr selbst wisset, denselben, nachdem er aus bedachtem Rat und Vorsehung Gottes übergeben war, habt ihr genommen durch die Hände der Ungerechten und ihn angeheftet und erwürgt. Den hat Gott auferweckt und aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er sollte von ihm gehalten werden. Also der Tod konnte ihn nicht halten. Petrus stellt mit diesen Worten also fest, die Kreuzigung Jesu, das sagt er ihnen am Pfingsten, war kein Zufall. Sie entsprach vielmehr dem Ratschluss und der Vorsehung Gottes, vorgeschattet im Alten Testament durch die Tausenden von Opfertieren, die geschlachtet werden mussten, damit eine Verbindung zu Gott da war. Die Kreuzigung seines Sohnes war nicht nur des Vaters Wunsch, sondern sie entsprach ausdrücklich dem Willen des Vaters. Sie war eine göttliche Notwendigkeit. Beide Juden als auch wir Heiden, wir waren schuld am Tod Christi. Die Apostel warfen es den Juden zwar häufig vor, Jesus gekreuzigt zu haben, doch sie hielten auch die Heiden für schuldig. Denn durch die Hände der Heiden wurde er ans Kreuz genagelt. Er musste so sterben wegen unserer Ausweglosigkeit, wegen unseren Sünden. Römer 5,12 sagt uns, derhalben wie durch einen Menschen, also den ersten Adam, die Sünde ist gekommen in die Welt und der Tod durch die Sünde und ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, dieweil sie alle gesündigt haben. Darum musste der zweite Adam, Jesus Christus, kommen, Römer 5,18. Wie nun durch eines Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Denn gleich wie durch eines Menschen Ungehorsam viele Sünder geworden sind, also auch durch eines Gehorsam werden viele gerecht. Das geschieht durch die persönliche, natürlich durch die persönliche Annahme des Heiles, wie es auch in Johannes 1,12 geschrieben steht. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Aus Gehorsam. Jesus war gehorsam, damit wir gerecht werden können. Gehorsam bedeutete für Jesus der Weg nach Golgatha, der Weg ans Kreuz. Stellen wir uns einmal vor, ich möchte dieses Bild heute Morgen einfach gebrauchen. Alle Menschen aller Zeiten treten einzeln vor den Gekreuzigten, legen einzeln persönlich ihre Hände auf sein Haupt und jeder bekennt alle seine Sünden, legt sie auf ihn. Die Sünde wechselt ihren Besitzer, sagen wir einmal so. Was ist auf diesen Jesus von Nazareth gelegt worden? Billionenfache Sünde, billiardenfach, trillionenfach, wenn wir es mal so ausdrücken wollen. Grausamer Schmutz, Perversion, millionenfacher Mord, Hass, Gier, Brutalität, Lügen und was man sich sonst alles vorstellen kann. Das ist dieses Lamm Gottes. Wie viel Dunkelheit und Finsternis muss da auf ihm gelegen haben? Auf ihm, der dabei war bei der Schöpfung Mensch. Zum Fluch gemacht, zur Sünde gemacht wegen uns, damit wir das Leben wählen, damit wir nicht verloren gehen. Der Schönste unter den Menschenkindern hatte keine Gestalt mehr. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Jesaja 53. Siehe, das ist unser Held. Er hat sich zur Sünde machen lassen, für die Übeltäter gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und es ist vollbracht, so verstarb er. Aber, sagt Petrus, der Tod konnte ihn nicht halten. Wo sind sie alle, die Religionsstifter? Alle in ihren Gräbern. Christus, der Tod, konnte ihn nicht halten. Diesen Sieg Gottes über den Tod ahnte man bereits schon im Alten Testament. Ich möchte da einige Beispiele geben. Der sterbende Jakob, wie er so in seinem Bett liegt und den Söhnen den Segen austeilt. Da ruft er aus: Herr, ich warte auf dein Heil. Und er sagt ja auch zu Judah in 1. Mose 49, 10, es wird das Zepter von Judah nicht entwendet werden und der Stab des Herrschers von seinem Fuße, bis dass der Held komme und demselben werden die Völker anhangen. Durch die Kraft des Geistes werden die Völker ihm anhangen. Durch das Evangelium, das dann gepredigt wurde, von Pfingsten ausgehend. Hiob sagt im Alten Testament, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hosea, Tod, ich will dir ein Gift sein. Jesaja, deine Toten werden leben. Und auch Daniel bezeugt, dass der Tod nicht das Letzte ist. In Kapitel 12, 2, viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Weil unser Herr Jesus ohne Fehl, ohne Sünde starb, darum hat Gott der Vater ihn auferweckt. Darum hätte er gesündigt, dann wäre es mit uns vorbei gewesen. Auferweckt um unserer Gerechtigkeit willen, sagt Römer 4, Vers 25. Damit wir eine Gerechtigkeit haben, wenn wir einmal vor dem Throne Gottes stehen. Er ist uns gemacht, 1. Korinther 1, 30, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Er ist auferstanden, er lebt, das gehört zur Pfingstbotschaft, der Tod Jesu, die Auferstehung Jesu Christi. Nach seiner Auferstehung, von diesem Tag übrigens, werden diese 50 Tage gezählt bis Pfingsten. Da erschien er 40 Tage lang seinen Jüngern als der Auferstandene. Sie haben ihn gesehen, was wir lesen in der Bibel, das sind Augen- und Ohrenzeugen Jesu. Simon Petrus, die 12, über 500 Brüder, auf einmal haben sie diesen Auferstandenen gesehen. In diesen 40 Tagen ermutigt er sie, stärkt er sie, hilft ihnen seelsorgerlich. In einem Fall sagt er zu dem Johannes, zu Petrus, was geht dich an, was ich mit dem und jenem tue? Folge du mir, weide meine Lämmer. Wir sollen uns nicht vergleichen mit dem anderen. Der hat vielleicht einen anderen Auftrag wie wir. Wir sollen ihm nachfolgen, das tun, was er uns vor die Füße legt. Und er redete mit ihnen vom Reich Gottes, Apostelgeschichte 1, 3. Dann am 40. Tag nach der Auferstehung versammelt er sie auf dem Ölberg und befahl ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen. Jerusalem, die Stadt Gottes. Jerusalem, die Stadt des großen Gottes. Warum gehen die Juden nach Hause? Warum beten sie seit Jahrtausenden nächstes Jahr in Jerusalem? Wunderbar. Die wissen, dort wird der Herr Gewaltiges tun. Wartet, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters. Das hat er ihnen gesagt. Denn dort, ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Er teilte ihnen kein Datum mit, keine Einzelheiten über das folgende Geschehen. Was er ihnen deutlich sagte, war, bleibet in Jerusalem, weichet nicht von Jerusalem. Und das soll geschehen nicht lange nach der Himmelfahrt. Nicht lange, hat er gesagt, hat kein Tag gesagt. Es ist eine Spanne, in die er uns lässt. Als Jakob im Lande Gosen am Sterben war, sagt er zu Josef, lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir, dass du meine Gebeine einmal mitnimmst nach Israel, denn der Herr wird euch von hier wieder herausholen. Ich sage das mit meinen Worten. Josef, das hat Jakob ihm anvertraut. Aber Josef wusste auch nicht, wann das sein wird. Es hat noch über 400 Jahre gedauert, diese Verheißung, die Jakob ihm da gegeben hat. Nimm's mit, denn eines Tages werdet ihr da herauskommen. Die Zeitspanne, das ist eine Sache, das müssen wir dem Herrn überlassen. Die Himmelfahrt Und das sich Setzen zur Rechten des Vaters war die Voraussetzung für Pfingsten. Denn von dort hatte der Herr Jesus die Macht, den verheißenen Heiligen Geist zu senden. Das hat er in ihnen, den Jüngern, schon gesagt in Johannes 14, 16. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Im Alten Testament, da kam der Heilige Geist auf die Leute, erfüllte sie, und nachher zog sich der Heilige Geist aus den Leuten wieder zurück. Aber hier, dass er bei euch bleibe ewiglich, das ist das ganz Neue seit Pfingsten. Dieses Pfand, das er hineinlegt, das er einen Gläubigen versiegelt mit dem Heiligen Geist. Epheser 1, 13 und 14. In Johannes 14, 26 sagt der Herr Jesus unter anderem, der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch erinnern und alles des, das ich euch gesagt habe. Er wird euch alles erinnern. Da steht die Welt und sagt, schau doch mal, wann ist denn die Bibel, wann ist denn das Neue Testament, wann sind denn die Briefe geschrieben worden? Wie viele Jahre nach dem Tod, nach der Auferstehung Jesu? 50 Jahre, 60, 80, 90? Kein Problem für ihn. Ich will euch alles lehren und euch erinnern, alles das, das ich euch gesagt habe. Ein Lehrmeister, der ins Leben des Menschen kommt. Pfingsten. Der Lehrmeister kommt persönlich ins Leben und wohnt im Gläubigen. Wir haben den Lehrmeister in uns. Wichtig ist, dass wir ihn zu Wort kommen lassen. Johannes 15, 26 doppelt der Herr Jesus nach. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird zeugen von mir. Das ist seine Passion. Er wird das Werk Jesu Christi uns Tag und Nacht vor die Augen malen und dadurch einen gedeckten Tisch geben, wie wir das im Psalm 23 von dem guten Hirten lesen. Gegen alle Widerwärtigkeiten des Lebens, oder denken wir an Römer 8, 30 und folgende Verse. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Der Geist Gottes zeigt uns Jesus für alle Lebenssituationen. Auch dann, wenn der Tod kommt, wird er uns den Fürst des Lebens zeigen und in die Herrlichkeit geleiten. Noch in Johannes 16, 7 sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe, denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Diese Verheißung des Heiligen Geistes bildet den Abschluss des durch Jesu Christi vollbrachten Versöhnungswerkes. Zuerst das Versöhnungswerk und dann das Neue, dann der Beistand, dann der Tröster, der Heilige Geist. Auf diese Ausgießung des Geistes sollten die Jünger in Jerusalem warten. Es ist nicht immer einfach zu warten auf irgendetwas. Der eine wartet auf die Hochzeit, der andere wartet auf die, zuerst kommt die Verlobung und dann kommt die Hochzeit. Und der eine wartet auf dies und der andere wartet auf das. Als Mose, als Mittler des alten Bundes, am Sinai auf dem Berg Gottes stieg und 40 Tage nicht kam, zurückkam, da machten sich die Zurückgebliebenen einen Ersatz. Sie machten sich ein goldenes Kalb und beteten es an. Ich denke, Wartezeit ist auch eine Probezeit und für viele wird sie zum Gericht, wie wir das im Alten Testament gelesen haben. Wir sagen manchmal, warum kommt er nicht? Warum verzieht er? Ist eine Probezeit und eine Zeit auch, wo er wahrscheinlich aussiebt, wo sich das Unechte vom Echten ganz einfach trennen wird. Das ist auch heute so, wir sollen Israel zur Warnung nehmen, das muss auch ich mir sagen. Als Neutestamentler sind wir aufgefordert, nicht nur zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, wie es in 1. Thessalonicher 1, 10 heißt, sondern zu dienen und zu warten. Das gehört ja zusammen. Zu dienen und zu warten. Das ist der richtige Kreislauf, so bleiben wir am Leben, auch geistlich am Leben. Wenn das uns schwerfällt, dann bedenken wir doch einmal, Gott wartet auch. Er hat sich in die Zeit begeben, die ganze Geschichte, alles, was wir sehen, die Heilszeiten und so, bis das Gott alles wiederherstellen wird, bis das Gott alles in allen wieder sein wird, da begibt er sich in die Zeit und da wartet er. Er hat Geduld, Jesaja 30, 18. Darum harret der Herr, dass er euch gnädig sei. Dieser Tage hat mir jemand gesagt, bei uns im Altersheim, also außerhalb von uns hier, in einem anderen Altersheim, da ist jemand mit 101 zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Mit 103 dann nach Hause gegangen. Darum harret der Herr, dass er euch gnädig sei. Das ist unser Gott. Aber nicht ein Deckel zur Bosheit, dass wir sagen, naja, da können wir ja schon mal warten, da können wir schon mal treiben, was wir wollen und dann zum Schluss, dann drehen wir die Kurve. So tut er nicht mit. Dann wird er dafür sorgen, dass es keine Kurve mehr gibt, dass es in den Abgrund geht. Er ist doch ein heiliger Gott, wie wir es heute Morgen gehört haben. Aber er ist von großer Geduld. In 1. Petrus 3,20 lesen wir, dass auch Gott harrte. Er hatte Geduld, wie zu den Zeiten, also zu den Zeiten Noahs. Er gab ihnen noch 120 Jahre Zeit. Aber sie ließen sich vom Geist Gottes nicht mehr strafen. Und dann kam das Gericht. Er wartet auch in unserem Leben. Nicht nur wir sind am Warten, er wartet auch bei uns auf Umgestaltung, auf Neues, dass es aufbrechen mag, dass wir ein Neues pflügen. Lukas 3, 8, da ist ein unfruchtbarer Baum und er sagt, lass ihn noch dieses Jahr umgrabe ihn, tu dies und das. Er wartet auf Frucht. Jesus selber wartet mit großer Zuversicht, Hebräer 10, 12, 13. Dieser aber, da er hat ein Opfer für die Sünden geopfert, das ewiglich ist, sitzt er nun zur Rechten Gottes und wartet hinfort, bis dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Er kann warten. Das Römische Reich hat damals geherrscht. Es ging unter, das Nordreich, das Südreich. Es war, es ist nicht und es wird wieder sein und es bildet sich heute vor unseren Augen. Und es wird der Auslöser sein, um gemeinsam gegen Jerusalem zu gehen, gegen den Gesalbten zu gehen. Er wartet mit Zuversicht und er wird sie richten und sie werden zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Und sie müssen bekennen, dass er der Christus ist. Und sie gehen verloren, wenn sie nicht Buße getan haben in ihrem Leben. Das ist unser Jesus. Warten wir wie die Jünger damals zu Pfingsten. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt. Psalm 37, 7, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Denn Psalm 25, 3, keiner wird zu Schanden, der deiner harret. Habakkuk 2 sagt, ob sie die Weissagung verzieht, so harret ihrer, sie wird gewisslich kommen und sie wird nicht verziehen. Dann tritt ein, was in Sprüche 10, 28 geschrieben steht, das Warten der Gerechten wird Freude werden. So geschah es im Haus in Jerusalem, wo die Jünger einmütig mit Beten und Flehen beisammen waren, inklusive der Mutter Jesu. Hier lesen wir zum letzten Mal etwas von Maria, der Mutter Jesu. Sie war auch dabei, bei diesem Pfingstgeschehen. Und die Brüder Jesu. Und das war ganze 10 Tage nach der Himmelfahrt. Das war wirklich das nicht lange danach. Also der Herr Jesus hätte sagen können, in 10 Tagen bereitet euch vor, hat er nicht gesagt. Der Heilige Geist kam, der Herr erhält sein Wort, seine Verheißungen sind fest, sie sind gewiss. Er lügt nicht, vertrauen wir ihm. Er kam durch das Brausen wie eines gewaltigen Windes, das heißt, sie haben ihn gehört. Er kam durch Zungen von Feuer. Sie haben das gesehen mit ihren eigenen Augen. Er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Er kam auf die, die auf ihn gewartet haben. Er gab die Fähigkeit, in anderen Sprachen zu sprechen. Wir sehen diese Kraft Gottes, die sich da manifestiert hat. Er kam in großer Kraft. Wer der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist eine Person. Das ist nicht irgendeine Kraft. Er ist eine Person, der uns Kraft verleiht. Der Stellvertreter Jesu Christi. Und wenn wir diesen Heiligen Geist bekommen haben, dann sind wir eben Kinder Gottes. Er führt zur Wiedergeburt. Und dadurch, alles was sein ist, was Jesus gehört, gehört auch den Seinen. Wir dürfen Miterben Christi sein. Der Heilige Geist wirkt sanft, wirkt leise, kann uns umhauen, ich sage das mal so. Aber es ist meistens so, dass er das Wort Gottes als Instrument benutzt, durch den der Heilige Geist sein Werk tut. Denn das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Das geht immer miteinander. Es ist wichtig, Torrey hat einmal gesagt, der amerikanische Prediger, man kann nicht den Heiligen Geist überbetonen und das Wort Gottes vernachlässigen oder auch umgekehrt. Die Folge davon ist Fanatismus, falscher Eifer, unechtes Feuer, Tode, Rechtsgläubigkeit. Er führt uns hin zum Wort und dadurch wirkt er an unserem Leben. Er ist eine Person und es heißt in 1. Korinther 12, 3, niemand kann Jesus den Herrn heißen ohne den Heiligen Geist. Wer Christi Geist nicht hat, der kann nicht behaupten, dass Jesus der Herr ist. Das geht nur durch die Innewohnung des Geistes. Er ist es, der die Welt in ihrer Sünde überführt. Er bewirkt die Wiedergeburt. Nicht um der Werke willen, sagt uns Titus 3, 5, sondern durch seine Barmherzigkeit hat er die Wiedergeburt geschenkt. Erneuerung im Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist. Er befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes in Römer 8. Er wirkt Gehorsam und Sieg. Wir töten durch den Geist des Fleisches Geschäfte. Er führt in ein geheiligtes Leben. Er treibt die Kinder Gottes. Er treibt uns, wenn wir auf seine Stimme hören, wenn wir das Wort lesen, dann gibt er uns Wegweisung. Oder wie dem Kämmerer, wie er ihm sagte, geh auf die staubige, schmutzige Straße, da und da. Da geh hin, halte dich zu dem und dem Wagen. Er leitet, er bewirkt christusähnliche Eigenschaften. Da kommen wir später noch darauf. Das geht alles durch Verleugnung des eigenen Ichs. Wenn wir ihm die Herrschaft überlassen, dann geschieht das, dann werden wir seine Zeugen sein. Aber das ist wichtig, dass wir ihm die Herrschaft übergeben. Denn es heißt ja auch, wir sollen den Geist Gottes nicht betrüben. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir ihn betrüben, dann sehen wir nicht mehr richtig und dann wird alles unklar in unserem Leben. Wir könnten viel sagen über das Wirken des Heiligen Geistes, vielleicht etwas über die Zungen. Die Zungen, die man gesehen hat, auf den Gläubigen, auf denen der Geist des Herrn kam. Gott, der Herr, hat sich in Feuergestalt offenbart, aber diesmal nicht in einem schrecklichen Feuer, wie wir das oft im Alten Testament sehen, dass die Juden Angst und Furcht und Zittern hatten und zagen. Er kommt ins Leben hinein, er schenkt Liebe. Es ist eine Liebesflamme. Es hat jemand gesagt, Gott zu lieben ohne den Heiligen Geist ist nicht möglich. Warum? Weil wir von Natur Feinde sind, Feinde Gottes von Natur. Epheser 2, wir sind fleischlich von Natur, das streitet wieder den Geist. Ein alter Prediger, schon längst beim Herrn, er hat die Sätze geprägt, es ist unmöglich, Gott ohne Gott zu lieben. Habt ihr es verstanden? Es ist unmöglich, Gott ohne Gott zu lieben. Darum hat Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Also Gott kommt rein in unser Leben und liebt sich selbst mittels seines Geistes. Das ist etwas Wunderbares. Nicht wir sind's, er selbst. Er muss uns beschenken mit seiner göttlichen Liebe, auf dass wir fähig werden, ihn zu lieben. Nach dem Sündenfall ist wirklich nichts mehr übrig geblieben, gar nichts Gutes mehr, nichts mehr. Er muss alles geben, damit wir wieder fähig werden, ihn zu lieben. Das ist eine Gnade, das ist eine Herrlichkeit, das ist der Reichtum seiner Güte. Und das ist wie ein Brunnen, diese Liebe, die ist wie ein Brunnen, der bis ins ewige Leben quillt. Das ist etwas Wunderbares. Jesus sagt auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir ihn nicht im Herzen haben, können wir nichts tun. Das hat keinen Bestand. Natürlich können wir viel tun, viel Lärm machen, alles Mögliche. Aber es wird keinen Bestand haben in den Augen Gottes. Er muss es verwerfen, weil es irdisch, menschlich und teuflischen Ursprungs ist. Er muss alles durch uns tun. Diese Aussage führt uns in den Kolosserbrief 1,26. Da ist von dem großen Geheimnis die Rede. Der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch, der da ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus in uns, das ist das ganze Geheimnis des Christseins. Jesus in uns. Er ist es wert, dass wir uns hingeben und gestorben halten. Denn nur so können wir fruchtbar sein. Das ist unsere Freude. Jesus in uns. Wer ihn liebt, der hält sein Wort. Mit gläubigen Herzen nimmt er das an. Und er versucht auch danach zu leben. Denn Psalm 19 sagt uns in den Versen 8, 9 und 11, er erquickt die Seele, er erfreut das Herz, er erleuchtet die Augen. Sein Wort ist köstlicher denn Gold. Er hat uns einen neuen Geist gegeben, nicht einen knechtischen Geist, dass wir uns abermals fürchten müssen, sondern er hat uns einen kindlichen Geist gegeben. Nicht mehr Furcht, Strafe, Not und Zwang, sondern dieser Geist ruft durch uns, Abba, lieber Vater. Der Vater züchtigt, aber der Vater schlägt nicht tot, oder? Wir rufen, Abba, lieber Vater. Und die Liebe zum Wort, das wirkt er auch. Wir dürfen das wissen, dass der Vater uns liebt, weil wir den Sohn lieben. Johannes 16, 27. Seine Liebe ist eine ewige Liebe. Es hat jemand gesagt, er ist nicht ein solcher Liebhaber, der heute liebt und morgen wieder aufhört. Da haben schon viele ihr Problem gehabt. Viele junge Frauen, ne? Wurde ihnen auch der ganze Himmel versprochen und nachher war der Liebhaber wieder weg. Das hat für manche schon einen tiefen Absturz gegeben. Aber auch da dürfen wir zu Jesus kommen. Er ist der eine Liebhaber, der sein Wort hält. Er macht alle Wunden wieder heil, auch diesbezüglich. Tragen wir das nicht mit uns herum. Kommen wir zu Jesus Christus damit. Lassen wir uns heilen, zurechtbringen. Das ist die höchste Freude, die Gemeinschaft mit ihm. Dann wird sich das andere auch einordnen. Seine Liebe ist unaussprechlich, denn er selbst nimmt Wohnung. Er nimmt Wohnung in uns. Er kommt. Also wir gehen vielleicht nicht zu jedermann. Wir sagen, da gehe ich jetzt nicht hin. Ja, das gibt vielleicht, was weiß ich. Ja. Er kommt. Er sendet sein Wort. Menschen tun Buße. Sie beugen sich. Sie bekennen ihre Sünden. Sie erfahren Vergebung. Und dann kommt er. Jesus sagt, wir werden zu ihm kommen und wir werden Wohnung bei ihm machen. Das Größte, das Wichtigste, was es auf dieser Erde für einen Erdenbürger überhaupt gibt. Ein Gottesknecht hat einmal gesagt, ach, es ist ein großes Wunder, dass der höchste Gott Lust hat, in einer Handvoll Erde zu leben. Von Erde bist du. Steht's nicht so geschrieben? Und Gott nahm einen Lehm, einen Erdenkloss und bildete den Menschen. Ach, wir waren auf dem Ackerfeld. Mein Bruder und ich, wir haben die Kartoffel raus mit den Eltern. Und da nimmt doch mein Bruder diesen Lehm. Der Ackerboden, manchmal hat es auch Lehm, den speckigen Lehm. Und da sagt er, du Mama, jetzt mache ich mal. Jetzt probiere ich einmal. Hat er Lehm genommen und hat einen Menschen geformt. Ist halt so geblieben, wie es war, gell? Die Mutter hat ihm dann gesagt, weißt du, du bist nicht Gott. Er kann das tun. Meine Lust ist bei den Menschenkindern. Das ist wunderbar. Das steht im Sprüche 8, 31. Meine Lust ist bei den Menschenkindern. Er will Wohnung nehmen in unserem Leben. Paulus sagte so, 2. Korinther 4, 7. Wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Da bleibt keine eigene Ehre mehr und keine eigene Anbetung mehr. Da bleibt kein eigener Stolz mehr. Das ist alles allein Gottes Werk. Er kommt, er möchte kommen, aber er zwingt niemand. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten. Was für ein Mahl wird denn da zu sich genommen? Nicht etwas, was wir ihm servieren. Da bereitet er den Tisch. Gegen alle Krankheit, gegen Sünde, gegen Gebrechen. Er bahnt, er deckt den Tisch mit göttlichen Gaben. Und wenn wir davon nehmen, dann werden wir dadurch Kraft haben, bis in den Himmel zu kommen, bis in die Herrlichkeit Gottes. Und dort bei ihm ewig wohnen. Er, diese Dreieinigkeit, die im Menschen Wohnung nimmt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist etwas Wunderbares. Wir werden ja manchmal daran erinnert, in großen Anfechtungen, dass der Geist uns sagt, er uns ans Wort erinnert, wo es heißt, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Das hilft uns doch. Das ist doch so. Johannes 14, 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und wir werden Wohnung bei ihm machen. Das geschah an Pfingsten, Kapitel 2, Vers 4, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das war die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Zunächst nur aus Juden bestehend. Danach predigt Petrus eine Botschaft, die eigentlich nur aus Bibelversen bestand. Dadurch kamen über 3000 Menschen zum Glauben. Sein zentrales Thema war, Jesus ist der Messias. Ihr seid schuld an dem Tod Jesu Christi. Ihr habt ihn angenagelt, ihr habt ihn angeheftet. Schuld. Aber das ist nicht alles. Die Schuld führt zur Buße und führt zur Annahme des Heils. Sie führt heraus. Es gibt eine Möglichkeit heraus. Petrus bezeugt, dass sich das Wort erfüllt hat, was in Joel 3 geschrieben steht, dass der Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch. Er beweist in dieser Botschaft, dass Jesus Christus, dass er der Messias ist. Dass er die Taten getan hat, die kein anderer getan hat, wie er. Er beweist auch, dass die Verheißung, die wir lesen, an David gegeben, dass damit der himmlische David gemeint ist. Und dass Jesus, der verherrlichte Messias, der Spender an Pfingsten, der Spender des Heiligen Geistes ist. Und er zeigt ihnen den Weg aus ihrer Schuld heraus. Tut Buße, bekehrt euch, lasst euch taufen. Nur durch die Taufe mit dem Heiligen Geist kann ein Mensch ein Glied am Leib Jesu werden. 1. Korinther 12, 13 sagte so, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft, wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie. Wir sind alle zu einem Geist gedrängt. Er, der Geist Gottes, er schafft diese Einheit, diese neuen Menschen. Vor kurzem hatten wir einen arabischen Christen unter uns. Er hat auch eine Andacht im Alters- und Pflegeheim gemacht. Das war so etwas Wunderbares. Juden und Araber, gemeinsam ein Herr, Jesus Christus, da ist der Friede. Etwas Wunderbares, der neue Mensch aus Juden und Heiden. Wir werden getauft, Geistestaufe, das ist es doch. Getauft durch seinen Geist. Er ist das Haupt und wir dürfen dann Glieder an diesem Leib sein. Hineingetauft in den Leib Jesu. Das geht nicht anders. Es geht nur über Buße, also Bekehrung, Annahme des Heils, Versöhnung, das Blut wird wirksam und dann kommt der Geist und wir werden ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Glied am Leib Jesu. Eine andere Kirche gibt es nicht, andere Glieder gibt es nicht mit irgendeiner anderen Ausstattung. Dieser Geist befriedigt das Herz völlig, wenn er in das Leben eines Menschen kommt. Denken wir an Johannes 4, da saß eine Frau am Jakobsbrunnen. Jesus wusste genau, wer es war und er bittet um ein Glas Wasser. Er offenbart sich ihr und sagt zu ihr dann im Vers 14, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wer ihn hier nicht begehrt, Jesus, den Geist Gottes, wer das nicht will, der wird es drüben auch nicht bekommen. In Lukas 16, 24 sehen wir einen in der Hölle, in der Qual. Und dieser reiche Mann, der sagt, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. War auch eine Flamme. Wir sehen eine göttliche Flamme im Gläubigen, da ist die Liebe Gottes. Da wird Vater, Sohn und Heiliger Geist kommt ins Leben, in Wohnung in einem Menschen. Und wer das nicht will, über den kommt eine andere Flamme, eine Flamme des Gerichts. Sie lodert in aller Ewigkeit, ein unauslöschliches Feuer. Darum lass dich warnen, geh nicht hinaus, ohne dass du Jesus Christus in dein Leben genommen hast, jetzt und heute und hier. Nur durch ihn bekommen wir die Wiedergeburt. Johannes 3 sagt das, der Herr Jesus sagt es zu Nikodemus. Du bist so ein hoher religiöser Mensch, du weißt so viel. Aber du musst von Neuem geboren werden, sonst wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Warum? Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, das kann Gott nicht annehmen. Es ist befleckt mit der Sünde, durch und durch gedrängt mit Sünde, mit Egoismus. Das Ich, gekettet an den Teufel, an den Satan, ganz persönlich. Wir werden nur geistlich gesinnt dadurch, dass er in unser Leben hineinkommt. Alles andere, das können wir vergessen. Alle anderen Übungen, die haben keinen Wert. Nur durch ihn wird alles neu. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. So werden wir Christus ähnlich durch diese Frucht. Das ist der neue Mensch, nach dem Gott sich sehnt und den er schafft. Aber niemals durch ein irdisches System. Kapitalismus, Kommunismus, Spiritismus, Sozialismus, alle religiösen Anstrengungen und Asketentum und alle möglichen Sachen. Dadurch wird kein neuer Mensch geschaffen. Er wird nur geschaffen durch die Annahme des Heils, durch das Opfer Jesu Christi. Ganz allein. Wenn er ins Leben hineinkommt eines Menschen, dann kann dieser Mensch nicht mehr schweigen. So auch die Apostel, die Jünger in Jerusalem. Sie predigten den vielen Diaspora-Juden in Jerusalem beim Fest die großen Wundertaten Gottes ihnen zum Zeugnis, dass sich das Prophetenwort erfüllt hat in Joel, dass der Geist kommt, dass er sie erfüllen wird, dass er Neues schafft, dass das Prophetenwort in Erfüllung geht. Es geht alles in Erfüllung, was geschrieben steht. Es heißt auf alles Fleisch in Joel 3, das ist das Begehren Gottes. Warum? Was wird dieser Geist tun? Johannes 16, 8 bis 11, sagt der Herr Jesus von dem Tröster, dass er die Welt strafen wird um die Sünde und die Gerechtigkeit und das Gericht, um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, um die Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, um das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Viele Leute fragen ja und sagen, ja, hör mal, was ist denn jetzt überhaupt Sünde? Sünde ist, das dürfen wir Ihnen ganz in der Liebe sagen, Sünde ist, dass du keine Gemeinschaft mit Jesus Christus haben willst, dass du ihn nicht annehmen willst, das ist deine Sünde. Und dass der Teufel gerichtet ist, dass der Feind gerichtet ist, das Gefängnistor, dein Gefängnistor ist offen, du kannst jetzt heraus. Im Namen Jesu, wenn du dich ihm ergibst, dein Leben ihm übergibst, dann wird das geschehen. Der Weg zur Gnade steht jetzt jedem offen. Noch wirkt er, noch weht er, dieser Geist der Gnade, noch straft er, denn die Weltmission ist noch nicht zu Ende. Aber wir lesen, dass unheimlich viel geschieht in diesen Tagen. Viele Sprachen in Angriff genommen werden und es nach menschlicher Erkenntnis in 20, 30 Jahren, höchstens 40 Jahren, dass alle Sprachen dann fertig sind, auch die der Stämme, der kleinen Volksgruppen. Das hat doch Jesus verheißen, dass dann das Ende sein wird. Darum lass dich rufen. Offenbarung 22, 17 sagt, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürste, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Er kommt bald wieder. Wir wissen die Stunde nicht, wann Jesus kommt. Aber wir wissen, dass die Zeit nahe ist. Zur Entrückung für seine Gemeinde. Noch holt er heraus aus allen Völkern und tut zur Gemeinde hinzu. Aber dann, wenn das geschehen ist, nach der Angst Jakobs, dann wird er wiederkommen nach Israel. Und dann wird er den Geist der Gnade und des Gebetes über Israel ausgießen. Dann werden sie kollektiv ein Pfingsten erleben. Und dann wird er sein weltweites Reich, das messianische Reich aufrichten. Das ist das Ziel Gottes, auf das er alles wiederherstellt, auf das Gott sei alles in allem. Darum braucht es die Innewohnung des Geistes. Nur auf diesem Weg wird das Reich Gottes geschaffen. Durch die Innewohnung des Geistes im Menschen. Wir sind als Gläubige ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind geistliche Bausteine. Der Herr schafft den geistlichen Tempel jetzt aus Juden und Heiden. In 1. Korinther 6, 19 heißt es, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst. Das ist unser Problem. Wir sind nicht mehr unser Selbst. Es ist ein neuer Besitzer da. Er hat das Sagen und nicht wir. Darum sollen wir fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Denn ihr seid teuer erkauft, heißt es in 1. Korinther 6, 20. Darum so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Das heißt auch einmal, dass er den Tempel verderben wird, wenn wir bei aller Liebe, die er hat mit uns Menschenkindern, er kann ihn auch verderben. Er kann ein Ende machen vor der Zeit, wenn wir nicht folgen. Darum Offenbarung 3,11, Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Amen.
Bist du bereit, wenn Christus erscheint? Er liebt dich sehr und er hat dich gemeint, als er für die Welt alle Schuld auf sich nahm. Christus kommt bald, nimm ihn an. Bist du bereit, wenn Christus erscheint? Lebe nicht so, als sei Jesus dein Feind. Sage ja zu ihm und fang jetzt mit ihm an. Christus kommt bald, nimm ihn an.
Sie hörten soeben eine Pfingstbotschaft von Walter Dürr mit dem Thema »Kein vergebliches Warten in Jerusalem«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat und Ihnen geistlich eine Hilfe ist. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffen Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!